77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Folge 3. Der Fund.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Thomas Krebs und Lisa Liebsch hier.
Und das ist der Podcast 77 Tage. Der Fall Dirk Brünker. Ihr hört Folge 3. Der Fund. Dirk Brünker ist am 23. Dezember 2022 verschwunden. In der letzten Folge haben wir über die ersten Suchen nach Dirk Brünker gesprochen und es kam ja auch die Frage auf, wieso wurde er in der Brigach nicht schon früher gefunden? Denn der Fluss wurde ja mehrfach abgesucht und trotzdem hat es 77 Tage gedauert, bis seine Leiche entdeckt worden ist.
Und weil Dirk Brünker ja in Villingen verschwunden ist, konzentrieren sich die Suchen der Polizei lange Zeit auch auf die Wälder und Felder, die nah an seinem Zuhause liegen, im Leiblewald bei Villingen, am Magdalenenberg oder auch im Weißwald. Schließlich werden die Suchen dann aber auch auf das benachbarte Brigachtal ausgeweitet.
Ja, aber Dirk Brünker ist wie vom Erdboden verschluckt. Und nach einigen Monaten rechnet auch niemand mehr damit, dass er noch lebendig gefunden wird. Auch seine Familie, seine Frau und seine beiden Kinder gehen nicht davon aus. Sie wollen ihn einfach nur anständig beerdigen können.
Ja, wie schlimm muss das sein, wenn du nach all diesen Wochen an diesem Punkt angekommen bist, also dass du wirklich sagst, ich weiß, dass er vermutlich tot ist, dass er nie wiederkommt, aber ich möchte einfach abschließen, ich möchte die Leiche finden, ich möchte meinen Papa oder meinen Partner eben beerdigen können.
Ja, und dann, also als quasi schon keiner mehr damit gerechnet hat, dass man überhaupt jemals wieder was von Dirk hören wird, taucht die Leiche auf. Allerdings nicht in Villingen,
sondern in Donaueschingen. Die Stadt liegt so circa 15 Kilometer flussabwärts von Villingen entfernt.
Ja, und ich zitiere hier mal aus der Meldung, die die Polizei am Donnerstagnachmittag kurz nach dem Fund herausgegeben hat. Zitat: Spaziergänger haben am Donnerstag gegen 12 Uhr unweit der Brücke Siedlersteg in der Hermann-Fischer-Allee eine leblose Person im Wasser entdeckt. Weiter heißt es: Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen seit dem 23.12.2022 vermissten 61-jährigen Mann aus Villingen handelt.
Das ist die Meldung vom 9. März. Diese Polizeimeldung hat der damalige Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz, Jörg-Dieter Kluge, verfasst. Den habt ihr auch schon in der letzten Folge von unserem Podcast kennengelernt.
Richtig. Er war auch dabei, als Dirk Brünker aus dem Wasser geborgen worden ist. Aber er ist mittlerweile im Ruhestand und darf sich auch nicht mehr dienstlich äußern. Deswegen konnte er mit uns auch nicht wirklich über diesen Tag sprechen.
Wer aber mit uns sprechen konnte, ist ein anderer Mann, der an diesem Mittag ebenfalls in Donaueschingen vor Ort gewesen ist, der ehemalige Journalist Guy Simon. Als die Leiche im Fluss gefunden worden ist, hat er für den Südkurier in Donaueschingen gearbeitet.
Ja, mittlerweile ist Guy auch nicht mehr beim Südkurier. Er macht jetzt die Öffentlichkeitsarbeit für die Duale Hochschule Baden-Württemberg am Standort Schwenningen. Aber an den Tag des Fundes erinnert er sich natürlich trotzdem noch gut. Wir haben uns mit ihm in seinem Büro in der Hochschule getroffen und haben ihn gefragt, wie müssen wir uns denn den Ort vorstellen, an dem Dirk Brünker gefunden worden ist?
Das ist, wenn es nicht gepflegt wird, was glaube ich einmal im Jahr passiert, ist die Böschung relativ steil abfallend zur Brigach runter und da wächst halt gut zu, also ziemlich buschig. Das war, soweit ich weiß, zu dem Zeitpunkt nicht, da war es geschnitten und flach. Der Siedlersteg, also wer das aus Donau nicht kennt, das ist so ein hölzerner Übergang, der das Gebiet der Donaueschinger Siedlung mit der Kernstadt verbindet. Also gerade für die Fußgänger unglaublich wichtig, weil die alle über die Gleise und die Brigach natürlich außen rum müssen, also eine Abkürzung. Und so 200 Meter vom Siedlersteg weg auf der westlichen Brigach-Seite, da wurde er dann gefunden.
Also an einem wirklich belebten Ort. Und man muss dazu sagen, Guy Simon war tatsächlich eher zufällig vor Ort.
Ja, also ich habe, als ich ankam, überhaupt nicht dran gedacht, was das sein könnte, was das Ganze noch, sagen wir, für ein Nachspiel haben würde. Und ich habe das überhaupt nicht mit Dirk Brünker in Verbindung gebracht. Gar nicht. Das war abseits, ich war in Donaueschingen. Ich kam aus der Straße raus zur Hermann-Fischer-Allee und da standen Rettungswagen und Feuerwehr. Ich habe sonst nichts gesehen und normal, wenn so viel Rettungskräfte unterwegs sind, speziell Feuerwehr, dann dachte ich, da wird irgendwas Größeres passiert sein, ein Autounfall, es brennt, ich sehe was, ich sah aber nichts. Und dann ging ich zuerst davon aus, da ist vielleicht gar nichts, falscher Alarm. Und ich habe Fotos von den Rettungswagen gemacht, dass ich einfach irgendwas habe, um zu illustrieren, wenn es nur eine Meldung wird, was da passiert ist. Und dann habe ich angefangen zu fotografieren. Und dann habe ich entdeckt, dass auf der anderen Uferseite ja doch viele Menschen sind. Also da war irgendwas. Da war ein Rettungswagen, da waren Leute vom Roten Kreuz, da war Feuerwehr, Polizei war da und Menschen, die aussahen wie von der Kriminalpolizei. Also irgendjemand, der noch eine Instanz drüber steht.
Ja, mega krass auf jeden Fall. Zwei Menschen waren einfach ganz normal an der Briga spazieren und plötzlich entdecken sie einen leblosen Körper, der im Wasser treibt. Und dieser Körper gehört zu einem Mann, der vor 77 Tagen verschwunden ist, nachdem überall in ganz Villingen und der gesamten Umgebung gesucht worden ist. Mit dem Helikopter, mit Hunden, mit Booten. Eigentlich hat jeder rings um Villingen und auch in der Umgebung von den Suchen mitbekommen.
Ja, und um alles auch nochmal ein bisschen besser zu verstehen, haben wir uns in Folge 2 von einem Experten erklären lassen, was die Brigach überhaupt für ein Fluss ist. Falls ihr das noch nicht gehört habt, hört da unbedingt nochmal rein. Denn an sich ist die Brigach jetzt nicht unbedingt ein großer Fluss. Und deswegen zweifelt die Familie Brünker auch noch bis heute an der Todesursache von Dirk.
Die Polizei geht davon aus, dass Dirk Brünker sich am 23.12.2022 auf den Weg von einer Kneipe zu seinem Zuhause gemacht hat. Er läuft an der Brigach vorbei, läuft dort die Böschung hinunter und fällt ins Wasser. Ob da viel Alkohol im Spiel war oder nicht, lassen wir mal außen vor. Die Frage ist ja, wieso taucht Dirk Brünker erst 77 Tage später in Donaueschingen wieder auf, obwohl der Fluss auch mehrfach gründlich durchsucht worden ist.
Der Leiter des Amts für Umwelt, Wasser und Bodenschutz im Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises in Villingen ist sich sicher. Bevor Dirk Brünker in Donaueschingen wieder aufgetaucht ist, kann sein Körper nicht so weit entfernt gewesen sein.
Also das am 9. März irgendwie, ich habe im Zeitungsartikel gelesen, um die Mittagszeit, glaube ich, war dann da der Einsatz. Das spricht dafür, dass da keine große Fließstrecke gewesen sein kann vom Fundort bis da, wo irgendwas gelöst wurde, weil die hohen Abflüsse in der Brigach eben auch erst gegen Mittag waren. Die Abflüsse in der Brigach, also hier sieht man nachts, also morgens um 4 Uhr, waren sie noch bei 3 Kubikmeter pro Sekunde. Dann hat es da wohl schon Niederschläge gegeben seit dem Vortag. Und das ist eben kontinuierlich angestiegen bis zur Mittagszeit um 13 Uhr und dann ist wieder runtergegangen, der Abfluss.
Das hat uns Jochen Herr bei unserem Besuch bei ihm im Landratsamt in Villingen erklärt.
Aber von wo könnte denn der Körper von Dirk Brünker gelöst worden sein, wie er sagt? Wo ist er hängen geblieben?
Das wäre ja am Ufer direkt. Und wenn das eben da, so wie wir uns das wünschen, gut bewachsen ist mit Bäumen und Sträuchern, dann kann das durchaus sein, dass da auch Wurzeln sind, die früher im Boden gewachsen sind, wo der Boden aber mit der Zeit ausgespült wurde, sodass die Wurzeln jetzt quasi so eine Art Höhle bilden, wo er hätte hängen bleiben können.
Also die Theorie ist erstmal die, dass Dirk Brünker schnell abgetrieben worden ist und dann irgendwo an einer Innenkurve einer Böschung hängen geblieben ist.
Die Polizei geht davon aus, dass die starken Regenfälle in der Nacht vom 8. auf den 9. März dann dafür gesorgt haben, dass Dirk Brünker überhaupt wieder freigespült worden ist. Wir haben Jochen Herr auch gefragt, für wie wahrscheinlich er denn diese Theorie der Polizei hält.
Das klingt schon plausibel, dass so ein Spülstoß quasi da was wieder lösen kann. Und hier haben wir jetzt so die Tagesmittelwerte und da sieht man, dass wirklich am 9. März nochmal ein deutlicher Spülstoß quasi war. Also die höchsten Werte haben wir hier am 23. bzw. am 24.12. Das war dann über Nacht, waren die höchsten Abflüsse. Und zwischendurch Mitte Januar nochmal und dann eben erst wieder am 9. März.
Also laut ihm passt alles zusammen. Der Körper von Dirk Brünker wird ja dann bei Donaueschingen aus dem Fluss geholt. Und dass das wirklich Dirk Brünker ist, ist trotz des schlechten Zustands des Körpers für die Polizei ziemlich schnell klar.
Genau, er hatte nämlich zwei Dinge bei sich, sein Portemonnaie, wo unter anderem eben auch sein Personalausweis drin war und er hatte auch sein Handy in der Jackentasche.
Ja, und seine Tochter Tamara Brünker erinnert sich natürlich noch genau an den Tag, als ihr Papa gefunden worden ist.
Da habe ich dann schon, also da war pure Erleichterung. Also erst war Schock, dann war erstmal wieder ein riesengroßes Fragezeichen, weil man wusste nur, dass er in Donaueschingen gefunden wurde. Also wie er dann in dem Moment. Es hieß nur, er wurde gefunden, höchstwahrscheinlich er, sein Ausweis war bei ihm und in Donaueschingen. Und mehr wussten wir nicht. Und dann war natürlich erstmal wieder die Frage, wo, in einem Wald, auf einem Feld. Also an die Brigach haben wir alle nicht mehr gedacht, schon lange nicht mehr. Und als wir dann in der Zeitung das Bild gesehen haben, wie sie jemanden aus der Brigach bergen und mutmaßlich Dirk Brünker, da ist uns allen dann auch erstmal wieder die Schublade runter. Aber bis dahin, also ich habe dann aufgelegt, habe die Kinder bei Papa gelassen und bin dann zur Mama gefahren und habe sie ihr gesagt. Und es war einfach nur Erleichterung. Es war einfach nur Erleichterung. Also es war überwältigend, weil hätte mir mal jemand gesagt, dass die Nachricht des Todes von meinem Vater Erleichterung sein soll, wirklich pure Erleichterung, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Und es war dann auch echt so eine Art Freude in den darauf folgenden Tagen auf die Beerdigung, dass man einen Platz hat, wo man ihn besuchen kann und dass man wusste auch, dass er, so wie es sich halt gehört, auch aufgebahrt wird. Weil man hatte die ganze Zeit gewusst, dass irgendwo dass er halt irgendwo ist. Er hat sich ja nicht in Luft aufgelöst. Und dass er so verbrannt wurde, dass nichts übrig blieb, es war halt auch unwahrscheinlich. Also man wusste ja, dass er irgendwo war. Und das war auch eine ganz schlimme Vorstellung. Eigentlich wollten die beiden ein anonymes Grab, mit ganz ohne großes Tamtam irgendwann für uns, dass wir da nicht viel Arbeit mit haben, aber da waren wir uns dann schon recht schnell einig, auch dass das nicht anonym gemacht wird. Dass der Papa halt in der Urne, dass er halt ein normales Grab bekommt. Mit einem Ort, wo wir hin können, wo wir ihm Blumen hinlegen können und genau, wo sein Name steht. Und also das war große Erleichterung. Und dann hat man gewartet. Das war die Auffindesituation. Danach wollten sie dann eben nochmal zu uns kommen und uns halt die ersten Erkenntnisse übermitteln. Und dann hat man darauf gewartet erstmal. Das war dann später Nachmittag.
Das hat uns Tamara auf der Terrasse der neuen Wohnung ihrer Mutter erzählt. Und irgendwo ist es ja auch eigentlich verständlich. Also du hast über Wochen und Monate einfach nur wie so ein Roboter funktioniert. Und endlich kommt dann die Nachricht, die ist traurig auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber ich denke, die Hoffnung stirbt ja auch zuletzt. Aber die Nachricht ist ja auch ein bisschen wie ein, du darfst endlich aufhören, du musst nicht mehr jeden Tag raus, du musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du nicht mehr kannst. Das ist genug, er ist gefunden, es gibt einen Ort für ihn.
Ja, und der Fund am 9. März, der hat dann auf jeden Fall auch nochmal einiges in Bewegung gesetzt. Einen Tag später sollte schon die Obduktion von Dirk Brünker gemacht werden und dann auch direkt der DNA-Abgleich, um wirklich zu 100% sicher zu sein, dass es auch wirklich Dirk Brünker ist.
Und auch Guy Simon, damals eben noch beim Südkurier, der quasi bei dem Auffinden mit dabei gewesen ist, der meinte zu uns, er hat erst viel, viel später realisiert, was er da eigentlich gesehen hat. Es war noch nicht ganz klar, als er ankam, dass er wirklich hier Dirk Brünker vor sich hat.
Nee, aber auf dem Rückweg zur Redaktion, klar, der Gedanke kommt dann natürlich, als wenn man das mitbekommt und dann auf den Bildern sieht und dann fragt man sich natürlich, was ist da los? Und ich habe natürlich noch gesehen, wie die so eine Trage oder Liege runtergelassen haben und dann war mir klar, da muss eine Person drin sein, aber es gab dann bei uns die Diskussion, wie sieht der Titel aus, den wir dafür benutzen? Also schreiben wir da rein, Dirk Brünker gefunden, Fragezeichen, um das offen zu lassen und riskieren damit aber, dass die Angehörigen durch uns vor der Polizei erfahren, da ist vermeintlich eine Leiche, könnte euer Vater sein, wenn nicht, was dann? Also ich unwahrscheinlich, aber es hätte ja auch jemand anders sein können. Und ich will dann nicht derjenige sein, der dafür verantwortlich ist, sowas rauszupuschen, ohne zu 100% zu wissen, es war die gesuchte Person. Ging aber dann relativ schnell, dass sich die Anzeichen verdichteten, weil dann der Ausweis gefunden wurde zum Beispiel. Und dann die Polizei geht ja dann trotzdem, selbst wenn der Ausweis gefunden wird, sagen die nicht zu 100%, das ist er, sondern die wollen dann noch mehr Untersuchungen machen. Aber es war dann, hat sich relativ schnell verdichtet, dass er das eben ist. Und bei uns war es halt auch, was natürlich auch ein bisschen zweifeln lässt, ist die Distanz von Villingen nach Donaueschingen in der Brigach. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer das genau sind, 15, ja. Und hätte mich davor jemand gefragt, hätte ich gesagt, das Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Leichnam so weit getrieben wird, ja.
Ja, verstehen wir auf jeden Fall. Auch bei uns kamen da irgendwie ganz, ganz viele Zweifel auf. Thomas, du hast doch an dem Tag auch Schicht gehabt bei uns in der Nachrichtenredaktion. Wie erinnerst du dich an den Tag?
Boah, also ich weiß noch, dass gegen kurz vor der Mittagspause eine Blitzmeldung von der Polizei gekommen ist, dass in Donaueschingen am Siedlersteg ein Polizeieinsatz läuft. Und da bin ich beim Lesen schon hellhörig geworden, weil eine Woche vorher hatte es ja noch mal die große Suche nach Dirk Brünker im Weißwald gegeben. Deswegen war der ganze Fall bei mir auch immer noch sehr präsent.
Ja, ich weiß auch noch, dass du irgendwie sowas gesagt hast wie, ich glaube, sie haben Dirk Brünker gefunden.
Genau, und dann haben wir ja auch überlegt, wie sinnvoll es ist, wenn wir jetzt von Rottweil aus nach Donaueschingen fahren. Und wir hätten dann wahrscheinlich auch nur an der Polizeiabsperrung gestanden. Und ich weiß noch, dass ich dann auch beim Polizeipräsidium Konstanz angerufen habe. Aber da hieß es nur, der Kollege sei noch auf dem Weg nach Donaueschingen und bisher weiß man noch nichts.
Ja, dann haben wir uns entschieden, erstmal auf die Meldung von der Polizei zu warten.
Richtig, die kam dann aber erst um 17.01 Uhr und da waren wir beide, Lisa, ja schon längst im Feierabend. Am Freitag war dann also schon klar, zu 99% ist es Dirk Brünker, den die Rettungskräfte da aus dem Fluss geholt haben.
Und dann gab es am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr nochmal eine Pressemitteilung der Polizei, nachdem sie mit der Familie Brünker dann auch erstmal gesprochen hatten. Und da heißt es wörtlich, Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich nicht. Also direkt einen Tag nach dem Fund schien eigentlich fast schon wieder alles abgehakt gewesen zu sein.
Ja, also da müssen sich die Gerichtsmediziner wohl schon sehr sicher gewesen sein.
Ja, aber für die Familie von Dirk Brünker ergeben sich durch die Obduktionen von Dirk dann eher noch mehr Fragezeichen.
Da haben wir dann auch so einen einseitigen Bericht bekommen. Ja, genau, der, wenn man ihn dann im Kontext sieht zu dem Obduktionsbericht, den wir 8 oder 10 Wochen später bekommen haben, nicht mehr allzu viel Sinn macht, also nicht das wiedergibt, was dann letztendlich festgehalten wurde. Genau, dann ging das los, dass man dann nach und nach diese Infos bekommen hat. Die Infos zum einen von der Polizei nach der Auffindesituation, zum anderen diese eine Seite von der Rechtsmedizin Freiburg vom 10. März, dann die Handyauswertung, die man dann irgendwann noch bekommen hat und auch der Obduktionsbericht dann, der endgültig, oder nee, wir haben gar keinen abschließenden, wir haben einen vorläufigen Obduktionsbericht, aber anscheinend ist das normal, dass man nur vorläufige macht, wissen wir nicht. Und diese ganzen Informationen, die dann da in den darauf folgenden, ich sag jetzt mal 10, 12 Wochen noch eingetrudelt sind, die haben dann halt wieder diverse Fragen aufgetan.
Und abgesehen davon, dass sich die Familie fragt, wieso Dirk überhaupt in die Brigach gestürzt ist und warum er so spät gefunden wurde, gibt's ja noch eine weitere Kuriosität, das hat ja Tamara auch gerade schon angesprochen. Und zwar hat sich Dirks Handy, während er laut Polizei im Wasser getrieben haben muss, nochmal in einen Funkmast eingewählt. Und der ist Luftlinie über 10 Kilometer entfernt von seinem Zuhause in Grüningen. Nach der ungefähren Rekonstruktion müsste Dirk also in 24 Minuten von Villingen bis nach Grüningen gekommen sein und das, obwohl er zu Fuß nach Hause unterwegs gewesen ist. Und wie die Polizei der Familie diese Ungereimtheiten mit den Handydaten erklärt hat, ja, das erklärt uns auch nochmal Dirk Brünkers Tochter Tamara, während wir immer noch auf der Terrasse der Wohnung ihrer Mama in Villingen sitzen.
Gar nicht. Also uns wurde gesagt, dass diese Handydaten halt sehr unzuverlässig sind, ab da, wo er ins Wasser gefallen sein soll. Da ist dann halt auch eine Abweichung angegeben. Den ganzen Heimweg über sind da Abweichungen angegeben, die normal sind, in einem normalen Bereich. Und dann wird diese Abweichung plötzlich höher und das ist dann, wird dann erklärt mit dem Wassereintritt oder wurde so erklärt. Und dann ist halt wieder die Sache, dass da einfach Experten mal ihre Meinung dazu geben, wie es sein kann, dass man sich entgegengesetzt der Flussrichtung bewegt zum Beispiel. Und auch, dass der Funkmast, in den er sich dann eingewählt hat, um 21:42 Uhr, der ist ja 10 Kilometer entfernt von Villingen und der strahlt halt eigentlich bis Ortseingang von Grüningen aus, also nach Klängen, also von Villingen aus Ortsausgang Klängen. Also Papa musste durch Klängen durch gewesen sein, um sich in diesen Funkmasten einwählen zu können, von der Reichweite her. Jetzt sind dann auch so Sätze gefallen wie, dass die Reflexionen, elektromagnetische Felder, das Wetter, Stromschwankungen im Netz, dass das alles Einflüsse auf die Reichweite hat. Er soll um 21.42 Uhr in diesen Mast sich eingewählt haben und soll da bis 0.49 Uhr oder 0.59 Uhr, also auf jeden Fall 2 Stunden 59 Minuten drin gewesen sein, bis das Handy sich dann ja ausgeschaltet hat, entweder manuell oder durch leeren Akku. Zuvor war er den ganzen Tag in dem Funkmast in Villingen drin und das halt auch richtigerweise, er war halt auch in Villingen. Ist halt die Frage, ob das Handy dann aus dem Wasser heraus sich mit dem Funkmast in Grüningen verbunden hat, was technisch unmöglich gewesen wäre, weil er außer Reichweite war. Also zu uns hieß es, die Handydaten seien sehr ungenau. Die Handyauswertung, die wir dann später bekommen haben, nachdem er gefunden wurde, die nicht auf den Funkmasten basiert, sondern auf seinem Handy, was bei ihm war. Die sprechen aber halt dieselbe Sprache wie die Funkmasten. Also die Ortsangaben da decken sich mit den Stellen, an denen er sich aus- bzw. eingewählt hat und auch mit den Uhrzeiten. Also da muss schon eine gewisse Genauigkeit vorhanden sein, würde ich sagen. Es ist einfach etwas, wo auch durch diese begrenzte Auswertung, die gemacht wurde, könnte man da, glaube ich, schon noch genauere Daten bekommen, wenn man weitere Daten auswerten würde oder ausgewertet hätte. Also uns wurde das erklärt mit Ungenauigkeiten. Aber das ist halt die große Frage, wie ungenau kann es sein, das Gerät? Und überhaupt aus dem Wasser heraus, wie ist es überhaupt noch in der Lage, sich da irgendwo einzuwählen? Und das ist 3 Stunden, über 3 Stunden war es ja im Wasser. War ja 4 Stunden im Wasser, bis es sich ausgeschaltet hat erstmal. Und aber dann ja nicht durch Schaden. Also so viel konnte der Netzbetreiber sagen, dass es nicht durch Schaden ausgegangen ist, sondern durch manuelles Ausschalten oder leeren Akku.
Ja, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen komisch. Über die Zweifel sprechen wir auch in unserer nächsten Folge nochmal ganz ausführlich. Folge 4, die Zweifel. Um mehr Antworten über den Tod von Dirk Brünker zu bekommen, hat die Familie Brünker ein Recherchezentrum aus Berlin eingeschaltet. Und die haben mit uns auch einen kleinen Online-Call gemacht und sich erstmal vorgestellt.
Ja, mein Name ist Nadine Said. Ich bin vom Recherchezentrum e.V. Das ist ein gemeinnütziger Verein in Berlin. Den haben wir letztes Jahr gegründet, im Jahr 2014. Und zwar ist die Gründung daraus entstanden, dass ich sehr lange in der Initiative Gedenken an Uri Jalloh gearbeitet habe und dort seit 2013 sehr viel recherchiert habe, sämtliche Gutachten in Auftrag gegeben habe zum Fall von Uri Jalloh. Da gab es verschiedene Brandgutachten, radiologische Gutachten und wir gemerkt haben, dass es immer mehr Fälle gibt, wo eben auch der Bedarf da ist, anders ranzugehen, also strategisch ranzugehen, dass man eben versucht, in den ungeklärten Fällen die Fakten herauszuarbeiten, um eben Druck auf die Justiz auszuüben und die Öffentlichkeit zu informieren. Auf die Art und Weise haben wir uns beide kennengelernt.
Genau, also ich bin Luke Harrow, ich bin auch beim Recherchezentrum e.V., auch Mitbegründer. Und Nadine und ich haben 2019 uns kennengelernt. Ich war damals auch als Investigativjournalist tätig. Und wir haben zusammen uns eben die Akten im Fall Uri Jalloh angeguckt, beziehungsweise Nadine hat mich in diese Akten eingeführt und mir gezeigt, was da ist. Und wir waren dann irgendwann an einem Punkt, wo wir dachten, okay, wir sind der Methode so grundlegend erstmal zufrieden, dass wir diese Dienste gewissermaßen dann durch das Recherchezentrum auch anderen Betroffenen zugänglich machen wollten und jetzt auch eben können.
Ja, und genau das will auch die Familie Brünker. Sie wollen endlich abschließen und zwar mit Hilfe der kompletten polizeilichen Akten. Die Staatsanwaltschaft gibt diese aber auch jetzt, 3 Jahre später, immer noch nicht raus. Der Familie liegen nur Aktenfragmente vor.
Es sind so mehrere Maßnahmenberichte, also zusammenfassende Maßnahmenberichte drin. Also da steht halt quasi so, was wann gemacht wurde von Seiten der Polizei, wo gesucht wurde. Und dann gibt es eben eine Funkmastauswertung. Ja, das ist so dieser brisante Teil, der halt so unstimmig ist mit der offiziellen These. Dann gibt es natürlich den Autopsiebericht. wo es leider auch in der ersten Version sehr wenige Bilder zu gab. Die hat der Anwalt dann aber noch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Also da hat er nachgefragt und das ist das, was er dann in Freiburg bei der Rechtsmedizin dann noch rausgeholt hat. Dann gibt es jetzt ein paar mehr Bilder. Dann gibt es eine kriminaltechnische Untersuchung, als die Leiche gefunden wurde. Die ist sehr unvollständig. Entweder wurden Sachen, die normalerweise gemacht werden, nicht gemacht. Aber Punkt ist einfach, dass es da auch fehlende Bilder gibt. Also wir haben von der ersten Leichenschau wirklich nur 3 Bilder. Es gibt keine richtigen Fotos, wo man den Leichnam halt so sieht, wie man ihn sehen muss, um Schlüsse zu ziehen daraus. Ja, es ist auch eine super schlechte Qualität, das kommt noch dazu. Es gibt Dinge, die fehlen in der Asservatenliste, wo wir nicht wissen, okay, gab es die jetzt nicht oder haben die vergessen, die aufzuschreiben. Und was fehlt, kann ich sagen, sind auf jeden Fall diese ganzen Ermittlungsprotokolle, wo man quasi die einzelnen Schritte festhält, die so eine Untersuchungsbehörde, also so eine Ermittlertruppe halt vornimmt. Also steht immer die ganzen Vermerke, das, was normalerweise wird wirklich jetzt vielleicht zur Erklärung in so einer Ermittlungsakte, wird jeder einzelne Schritt der Polizei erklärt. Also die erklären sich die ganze Zeit selbst, weil es muss ja nachvollziehbar sein für andere auch und auch für die Staatsanwaltschaft. Ja, die Staatsanwaltschaft ist eigentlich die Herrin des Ermittlungsverfahrens. In dem Fall haben wir das Gefühl, dass die Staatsanwaltschaft da nur wenig Informationen bekommen hat. Oder sie hat die Informationen, gibt sie nicht raus, das wissen wir nicht. Aber es ist eher so, dass der Großteil der Akte oder Aktin im Polizeipräsidium in Konstanz steht. Weil die Familie hat das auch selber gesehen, als sie dort war zur Besprechung in Rottweil, dass es da 5 Ordner gab mindestens, wo der Name Dirk Brünker drauf stand. Und ja, diese Akten gibt es und die liegen halt bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat sie scheinbar nicht, sonst hätten sie ja die Akten dem Anwalt gegeben. Und so führen wir quasi jetzt ein Klageverfahren gegen das Polizeipräsidium in Konstanz, die jetzt den zweiten Widerspruch abgelehnt haben, also zur Herausgabe, das begründet haben mit Geheimhaltungsbedürftigkeit. Und der Familie gegenüber haben sie behauptet, für die Familie ist 100% nachvollziehbar, wie Dirk Brünker ums Leben gekommen ist. Es gibt da keinen Zweifel dran, er ist in die Brigach gefallen, es ist ein Unglück gewesen. Ja, das kann einfach so nicht sein. Und der Anwalt der Familie hat sich jetzt noch eine Kollegin zur Seite geholt, die spezialisiert ist auf Verwaltungsrecht. Und die haben jetzt eben diesen Widerspruch eingelegt beim Verwaltungsgericht in Freiburg und kämpfen die Akte frei.
Genau, und darum soll es auch bei uns in der nächsten Folge gehen, unserer Folge 4, Die Zweifel. Dort lernt ihr Luke und Nadine vom Recherchezentrum noch mal ein bisschen besser kennen und sie erklären uns dann auch, was denn überhaupt so die kritischen Punkte im Fall Dirk Brünker sind, noch mal ganz genau. Die Familie Brünker zweifelt also auf jeden Fall an den Aussagen der Polizei. Ist Dirk Brünker wirklich allein in den Fluss Brigach gestürzt und ertrunken? Warum führt das Handysignal von Dirk Brünker zu einer anderen Spur? Kann es wirklich sein, dass die Leiche 77 Tage lang ungesehen im Wasser liegt? Welchen Zweifel gibt es noch? Darum geht's bei uns in der nächsten Folge von unserem Podcast 77 Tage, der Fall Dirk Brünker. Seid gerne wieder mit dabei.
77 Tage. Der Fall Dirk Brünker ist eine Produktion von Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sprecher Lisa Liebsch, Thomas Krebs und ich, Mario Hassard. Über eure Kommentare und Bewertungen freuen wir uns sehr. Abonniert auch gerne diesen Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.